Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind unterwegs auf den Wegen des Lebens in der schönen Steiermark, heute wieder in Graz. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner und freue mich heute auf das Gespräch mit Sophie Weinhandl. Damit wir uns nun ein bisschen besser kennenlernen, zunächst einmal ein paar Entscheidungsfragen zum Einstieg. Ja, möchtest du beginnen?
Ja, hallo, ich darf auch noch mal kurz begrüßen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ich starte gleich mit der ersten Frage von mir. Vanillekipferl oder Lebkuchen?
Das hängt vom Datum ab. Ich esse in der Adventszeit keine Vanillekipferl.
Wieso das nicht?
Das ist für mich Heiligabend.
Okay.
Bei mir, also wenn alle Vanillekipferl wirklich schon bis zum Anschlag gegessen haben, dann nehme ich eine große Schüssel und dann ist Vanillekipferlzeit ab Heiligabend für mich. Und davor halt Lebkuchen.
Ich finde, das ist eine wahnsinnig schwere Entscheidungsfrage, deswegen habe ich mir die überlegt, weil ich liebe beides.
Ja, ich komme ein bisschen eher in die Studienrichtung von dir und frage: Papier oder Endgerät?
Papier. Ich schreibe sehr gern mit der Hand. Ich habe es auch gern, wenn ich was Haptisches habe. Ich lese auch viel über Zeitung als Online-Medien, also auf jeden Fall Papier.
Okay, klare Aussage.
ja, meine nächste Frage geht auch in diese Richtung. Lesen oder schreiben?
Gerne mehr. Gerne mehr lesen, gerne mehr schreiben. Ja, aber im Wesentlichen eigentlich lieber lesen als schreiben, ja.
Ja, da stimme ich zu.
Meine nächste Frage dann, Profil oder Salzburger Nachrichten?
Durch das, dass ich Steirerin bin, eher Profil.
Okay.
Mit Salzburg tue ich mir schwer.
Okay, was ich damit noch verbinden möchte, ist eher Tageszeitung oder eher Magazin?
Im Moment eher Tageszeitung, aber es wechselt regelmäßig, was mir lieber ist.
Aber die Region spielt bei dir auch eine Rolle?
Ja, ich lese total gerne die kleine Zeitung, weil das für mich einfach regional interessant ist.
Ja. Okay, ja.
Die nächste Frage, Selbstüberschätzung oder Selbstunterschätzung? Was ist besser?
Was ist besser? Puh. Da verzweifle ich an dieser Frage, verzweifle ich. Ja. Ach je. Na, ich habe einfach den falschen Beruf dafür, um auf diese Frage qualifiziert zu antworten. Von meiner Erfahrung her ist nämlich beides, kann beides hoch, hoch, hoch problematisch sein.
Ja, das habe ich mir auch gedacht und ich habe natürlich auch meine persönliche Antwort dann hinterfragt und ich glaube, dass Selbstüberschätzung tendenziell besser ist, weil man sich dann auch mehr zutraut und wenn man sich mehr zutraut, schafft man auch mehr, ist zumindest meine Erfahrung.
Okay, also einfach im Zweifelsfalle ja.
Genau, nicht, dass ich mich ständig überschätze, hoffentlich, aber ich glaube, es ist das Gescheitere, als sich zu unterschätzen.
Ja. Es gibt ja diesen Wettbewerb der Bescheidenheit, diesen Wettbewerb des sich selbst zurückstellens und
davon
so weiter.
Davon halte ich überhaupt nichts.
Ja, und das wird oft uns Evangelischen so zugeschrieben als etwas typisch Evangelisches, dass man immer mit Asche am Kopf und so. Und da sagst du im Zweifelsfalle ja, also lieber einen Schritt vor.
Genau.
Gefällt mir. Ja. Bin ich dran?
Also ich habe jetzt schon drei
Fragen. Ja, dann bin ich dran. Was ist für dich tröstlicher? Eine passende Musik oder ein treffendes Zitat?
Boah, das ist eine total schwere Frage. Aber ich glaube, es ist eher die Musik. Weil mich die in einem Moment, wo ich Trost brauche, mehr abholen kann als Text. glaube ich.
Damit sind wir beim Anlass dessen, weshalb du beim Reformationsempfang in Wien warst. Du hast nämlich eine VWA geschrieben zum großen Fragenkomplex Sterben, Tod, Trauer. Das ist ja jetzt für den November eigentlich gut passend. Andererseits eine Maturantin, die gerne optimistisch einen Schritt vorgeht, ja, da würde man nicht sofort vermuten, dass das jetzt das Thema ist, das dich besonders beschäftigt. Was war für dich so das Herausfordernde an der Thematik?
Also ich glaube erstens einmal, dass Trauer immer ein Thema ist, nicht nur im November. Und dass es auch wichtig ist, darüber zu reden, darüber zu schreiben und das egal in welchem Alter auch zu thematisieren. Und ich bin das schon öfter gefragt worden, wieso ich mich bei meiner VWA gerade mit Trauer auseinandergesetzt habe. Das genaue Thema meiner VWA war Trauerphasen bei Jugendlichen nach dem Todesfall einer nahestehenden Bezugsperson. Ja, und für mich war einfach immer schon klar, dass Trauer etwas ist, mit dem man sich einfach auseinandersetzen muss irgendwo, weil Tod gehört zum Leben dazu. Und ich finde, je früher man das realisiert, umso besser. Und Optimismus und nach vorne schauen und Trauer sind für mich jetzt nicht zwei Dinge, die sich irgendwie gegenseitig ausschließen. Also,
das schließt sich nicht aus.
Nein, du? Absolut nicht.
Meine Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen ist, dass ich zum Beispiel 13- bis 15-Jährige weit eher mit diesem großen Themenfeld Sterben, Tod, Trauer auseinandersetzen als 30- bis 40-Jährige. Was hast du in dem Bereich auch Erfahrung oder Beobachtungen? Wie hast du das erlebt?
Also ich kann natürlich jetzt ein bisschen aus der wissenschaftlichen Richtung auch sprechen, weil ich wirklich viel gelesen habe über das Thema. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass vor allem für Jugendliche das Thema überhaupt nicht im Vordergrund steht, weil Jugendliche und Kinder sich aufs Leben konzentrieren und alles fängt quasi gerade erst an. Tod ist überhaupt noch kein Thema, weil man gerade mitten ins Leben hineingeworfen wird und eigentlich alles andere wichtig ist, also das Ende. Deswegen also meine Wahrnehmung, vielleicht auch eben, weil ich so viel gelesen habe, ist eher, dass Jugendliche sich da schwerer tun mit dem Thema. Ich glaube halt generell, dass es bei uns in der westlichen Welt da von den Traditionen her einfach so ist, dass niemand wirklich ausreichend sich mit dem Thema beschäftigt. Und dadurch kommen dann auch Probleme auf, weil es natürlich Verdrängen ist nie die beste Lösung.
Man ist hilflos und man ist sprachlos. Das deckt sich mit meiner Erfahrung auch.
Ja.
Ich möchte da vielleicht etwas erzählen. So. Als unsere älteste Tochter in der ersten Klasse war, haben wir am Pfarrhof gelebt und da hat es am Pfarrhof ein Storchennest gegeben. Und es war ein Rekordjahr, da waren 6 Jungstörche in unserem Storchennest. Und es war so, ja, Ende Mai oder so. Und sie ist draußen im Hof gesessen, unsere älteste Tochter war erste Klasse Volksschule, sitzt draußen im Hof, Hausübung und sieht zum Storchennest und sieht, wie die Storchenmutter ein Junges aus dem Nest stößt, weil 6 Junge waren zu viel. Und das Storchenjunge ist abgestürzt und ja, dann, ja, großes Drama, nicht? Aber dieses, dass der Tod zum Leben dazugehört, war für sie eine ganz, ganz starke Lektion in dem Moment. Es war für mich dann auch, ich meine, ich habe von Berufswegen mit Sterben, Tod, Trauer ja immer wieder zu tun. Wir haben dann ein Grab gegraben. Wir haben Blumen geholt, wir haben das Storchenjunge schön zugedeckt, zuerst mit Blumen, dann mit Erde. Die Trauer ist dadurch nicht weggegangen, aber man hat was abgearbeitet. Und ich glaube, solche Erfahrungen sind tatsächlich viel, viel zu wenig.
Ja, also um da vielleicht ein bisschen aus meinem Leben auch zu erzählen, natürlich ist das nicht von irgendwo gekommen, dass man so eine Arbeit schreibt. Ich habe selbst einen Todesfall in der Familie gehabt. Eine mir sehr nahestehende Person ist ganz plötzlich verstorben. Und das hat dann natürlich auf einmal eine große Krise bei mir ausgelöst, weil das ist, wie gesagt, nichts, was in dem Alter normal ist.
In dem Alter, kannst du sagen, in welchem Alter?
Ich war damals 14, okay. 15, ja, das ist eigentlich genau, man weiß es ist, aber ungefähr die Zeit, wo sie in der Pubertät zum Beispiel am meisten verändert, wo man sie eigentlich gerade extrem entwickelt, und eine solche Lebenskrise ist dann besonders in dem Alter was extrem Schwieriges. Und ich glaube, was mich damals abgefangen hat und was das Wichtigste war, waren einfach die vielen Menschen und das gute Netzwerk, das ich damals schon gehabt habe, und dass ich in dieser Trauer einfach nicht alleine war. Und ich glaube, dass Menschen da eine ganz große Ressource sind, wenn man trauert. Und wie Sie das jetzt gesagt haben, dass Sie da mit Ihrer Tochter das auch gemeinsam gemacht haben, ich finde, das ist was ganz was Wichtiges, dass man nicht alleine ist mit dem. Und nur so wird man fertig damit.
Mir gefällt es, dass du eben an diesem Nicht-Alleine-Sein, dass du das herausgehört hast aus dieser Begebenheit, die ich erzählt habe. Und das war für dich der Anknüpfungspunkt, wenn ich das jetzt richtig sehe.
Genau, ja.
Um selber zu erzählen. Ja. Ja, so kommen wir weiter, so kommen wir weiter. Und dann haben wir die Trauersituation, wo ich als einer, der dann vorne steht und eine Trauerfeier leitet, sehr oft die Erfahrung mache, hier reichen meine Worte nicht aus. Und da gibt es dann für mich die zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Zitat und das andere ist die Musik.
Ah, okay, ja.
Ja, und da war mir auch sehr interessant, dass du sofort auf die Musik angesprochen hast. Vielleicht sagst du noch ein bisschen mehr über die Musik in der Situation.
Ja, ich glaube, Musik ist auch deswegen so tröstlich, weil sie extrem viele Emotionen auslösen kann. Also ich kann mich nur erinnern, oder ich weiß es auch jetzt noch, es gibt einfach so viele Lieder, die ich mit dieser Person verbinde, die ich dann ab und zu wieder höre. Und ich muss dann gar nicht immer weinen, ab und zu muss ich lachen, ab und zu freue ich mich, dass ich die Lieder mit ihr verbinde und dass wir das gemeinsam damals gehört haben, dass man Erinnerungen hat. Und ja, ich finde einfach, dass das Musik da ganz gut abholt und an Dinge erinnert und ja, Dinge wieder aufmacht. Und ja, genau.
Ich bin hier in der Steiermark dann Pfarrer gewesen, in einer Gemeinde, wo zu jeder Beisetzungsfeier der Kirchenchor singt. Und ich finde das unendlich wertvoll und auch wertschätzend. Ja, da sind manchmal wirklich bettelarme Leute, ja, die, ja, wo es kaum jemanden gibt aus der Verwandtschaft, der sich kümmert oder so, oder gar niemanden aus der Verwandtschaft, der sich kümmert oder so. Und dennoch sorgt eine christliche Gemeinde dafür, dass niemand alleine dasteht. Das, was du vorhin gesagt hast, ja, die christliche Gemeinde sorgt dafür, dass niemand alleine dasteht. Und dass es eben den Kirchenchor gibt, und mit der Musik werden ja Schichten angesprochen, die wir anders nie berühren würden.
Ja. Ja. Aber das würde mich eh interessieren, wenn Sie sagen, Sie machen eben Trauerfeiern auch. Wie macht man das, dass man das nicht jedes Mal viel zu nah an sich ranlässt? Weil das ist ja eine Welle an Emotionen, die da auf einen einschwappen, wenn da die Menschen trauern. Weil das ist ja schon, also ich finde, das hat eine ganz extreme Schwere, wenn jemand gerade mitten im Trauerprozess steckt. Und da muss man total aufpassen, dass man sich da selbst abgrenzt, wenn man eigentlich gerade selbst stabil ist. Wie machen Sie das?
Jetzt ganz spontan auf die Frage zu antworten ist, ich setze mich dem bewusst extrem aus. Ich versuche im Trauergespräch wirklich meine inneren Türen ganz aufzumachen, ja, und das wirklich aufzunehmen. Und ich erlebe meinen Beruf eben so, ich bin ja nicht Trauerredner, ich bin auch nicht Bestatter. Ja. Ich habe dann vielleicht 2 Stunden nach der Beerdigung oder 2 Stunden vor der Beerdigung habe ich eine Hochzeit. Und dort mache ich auch ganz weit auf. Und dadurch entsteht dann ein Gleichgewicht, dass eben, was du gesagt hast, das lebe ich in meinem Beruf, dass nämlich das Sterben zum Leben dazu gehört. Aber nicht verwechselt werden soll oder das Trauern oder so nicht verwechselt werden soll mit dem Ganzen. Davor bewahrt mich mein Beruf dann auch, weil es gibt all die anderen Facetten auch. Und es gibt dann die ganz bürokratischen Dinge und die Routinen und alles Mögliche. Nicht? Und Sterben, Trauer, Tod ist nur ein Bereich von vielen.
Aber würden Sie mir da zustimmen, dass Tod eigentlich das Wichtigste ist am Leben? Weil würde ich nicht wissen, dass mein Leben irgendwann ein Ende hat, dann hätte es ja gar keinen Wert irgendwo, oder? Also das versuche ich ab und zu auch so zu sehen, dass ein unendliches Leben ja gar nicht so super wäre.
Wäre möglicherweise eine Höllenstrafe.
Ja, das kann gut sein, ja.
Ja, das bringt mich ein bisschen ab von dem, was ich eigentlich mir vorgenommen hatte für das Gespräch, nämlich den Alterungsprozess. Wenn ich nämlich ich nenne es ein gesundes Verhältnis zu Sterben und Tod habe, dann habe ich auch ein gesundes Verhältnis zum Altern. Ja. Das ja irgendwie so letztendlich dann zum Sterben und zum Tod hinführen wird. Ja? Und ich sage immer, meine Frau hat ja keine Konserve geheiratet. Sondern ein lebendes Wesen und ich habe keine Konserve geheiratet, die immer gleich bleiben muss. Das wäre furchtbar. Wir sind jetzt, ich weiß nicht, 32, 33 Jahre verheiratet. Nicht? Also immer das Gleiche, das wäre ja, das betrachte ich überhaupt nicht als erstrebenswert, sondern eher als Strafe. Mhm. Ich versuche jetzt langsam von diesem Themenbereich wegzukommen, weil wir an und für sich mittendrin sind in dem anderen Themenbereich, der bei dieser Feier im Oktober eine Rolle gespielt hat. Damals hast du gesagt, du bist neugierig auf Menschen. Und das hat dich zu deiner Studienwahl hinbewegt. Erzähl ein bisschen.
Ja, ich studiere Journalismus und Public Relations und das jetzt auch erst seit 7 Wochen oder 8. Aber bis jetzt ist es total meins. Also ich habe eigentlich schon immer gewusst, so ungefähr mit 8, glaube ich, zum ersten Mal ist der Gedanke aufgekommen, dass ich Journalistin werden will, aus irgendeinem Grund. Es ist damals schon entstanden. Erstens, weil ich total gern rede und zweitens, weil ich sehr neugierig bin eben. Und ich habe dann damals gleich mal verstanden, aha, Journalisten, das sind die da im Fernsehen die ganze Zeit Fragen stellen und Dinge erfahren und Dinge lernen über andere Menschen. Und dann irgendwie habe ich das damals schon total cool gefunden. Und ich habe dann kurz überlegt, ob ich Psychologie studieren soll, weil hat auch was mit Menschen zu tun, logischerweise. Aber bin dann doch bei Journalismus geblieben, weil mir Sprache einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
Das ist jetzt alles für mich absolut einleuchtend und ja. Ich kann das auch sehr gut nachempfinden. Das ist das, was ich mir unter Journalismus vorgestellt habe und unter Journalistik vorgestellt habe.
Mein Journalismus ist ja jetzt nicht nur, okay, ich schreibe für eine Tageszeitung. Also Journalismus und vor allem APR hat total viele Berufsmöglichkeiten mittlerweile schon, die sich da auftun. Also ich weiß selber noch nicht, in welche Richtung ich dann genau gehen werde. Aber ich glaube, es ist einmal ein gutes Rüstzeug, um zu lernen, wie man vielleicht auch mit Sprache gut umgeht.
Ich finde es nur interessant, dieses neugierig auf Menschen sein, das war für mich der Anknüpfungspunkt, weil das ist für mich zum Beispiel der Grund, weshalb ich vom geistlichen Beruf ausgehend einen Podcast mache, weshalb wir beide jetzt in dieser Stunde hier sitzen. Ja. Ich bin neugierig auf Menschen. Ich möchte wissen, was treibt die jungen Menschen in dem Fall, wenn du meine Gesprächspartnerin bist, was treibt die jungen Menschen um? in der heutigen Welt so. Und was für eine Rolle spielt dabei das Mitglied in unserer Kirche sein oder der christliche Glaube ganz allgemein und so weiter, nicht? Und deswegen mache ich Podcast Kein Öl für die Seele. Also dieses Neugierigsein, einmal das eine. Und das andere ist mit Sprache umgehen. Mhm. Ja, das erlebe ich in meinem Beruf auch. Und ich denke jetzt an eine Kollegin, die hat Theologie zu studieren begonnen, ist dann Journalistin geworden und ist dann wieder Pfarrerin geworden.
Ja, ich habe auch schon öfters gehört, dass sich das überhaupt nicht ausschließt und dass Menschen, die Theologie studieren oder Journalismus studieren, im Endeffekt oft dann zueinander finden oder das irgendwie kombinieren. Also das scheint öfter so zu sein. Wahrscheinlich auch, weil die Kompetenzen, die man braucht, ja dann doch irgendwie sich überschneiden.
Ja, Kompetenzen, dieser Umgang mit Sprache ist ja auch für uns genau, Handwerkszeug, ja. Genau wie für euch. Ja. Und dieses mit den Menschen arbeiten. Und dann kommt natürlich noch einmal dazu, was ist für uns wichtig, was sind unsere Werte, um noch einmal zurückzukommen. Sterben und Tod, ja. So, dann die große Frage, ist damit alles aus? Und dann sind wir mitten in der Theologie.
Mhm. Ja. Das stimmt, ja. Das ist eine der wichtigsten und interessantesten Fragen, die es gibt, glaube ich. Und es wird jeder seine eigene Antwort drauf haben und keine Antwort wird gleich sein wie die eines anderen. Und das finde ich auch total spannend.
Und im christlichen Bereich sagen wir werden es noch erleben.
Ja.
Ja, wir dürfen neugierig bleiben über den Todeszeitpunkt hinaus, denn dann werden wir es sehen.
Ja, da gehe ich mit bei der Meinung.
Ja, und damit sind wir jetzt vielleicht bei dem, du bist Schülerin gewesen im Gymnasium Rhein,
ja.
Also im Schatten oder im Lichtglanz, wie auch immer, des Stifts Rhein, ist aber nicht eine katholische Privatschule.
Nein, ja. Überhaupt nicht, aber es wird oft in Verbindung gebracht, logischerweise, weil die Schulräumlichkeiten sind eigentlich mitten in diesem Zisterzienserstift, was im Schulalltag damals total cool war. Also ich habe es total genossen, dort zu sein. Erstens ist Rhein am Land und zweitens ist einfach das Ambiente total schön. Also ich habe immer zu den Schülerinnen gehört, die das total geschätzt haben, die Umgebung.
Hat es auch andere gegeben? Weil du sagst, du hast zu denen gehört, die es geschätzt haben. Das
ja, natürlich. Es hat immer wieder die gegeben, die gesagt haben, ja, ich wäre eigentlich schon lieber in Graz und ich würde eigentlich schon lieber in der Pause zum Mäcki gehen und mir irgendwas holen. Aber im Endeffekt, die Stiftstaverne hat es auch getan.
Und was gibt es in der Stiftstaverne? Was ist da der Renner?
Genau, die Stiftstaverne hat in Rhein eigentlich das Monopol, soweit ich weiß derzeit noch. Ich meine, wir haben ein Schulbuffet gehabt, das war sehr gut immer, aber wenn man wirklich jetzt Mittagessen gehen wollte in einer längeren Pause, in der Oberstufe zum Beispiel damals, dann ist man meistens in die Stiftstaverne gegangen und da hat man dann ein gutes warmes Essen gekriegt und dann ist man zurück in Unterricht.
Ja, mich interessiert, was für ein gutes warmes Essen gibt es in der Stiftstaverne?
Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wir haben ganz oft Salat mit Backhändelstreifen gegessen, das war okay. Sehr gut, ja. Okay. Kann ich sehr empfehlen. Oder Eisballerchinken, witzigerweise, das waren die zwei einsamen Menüs.
Okay, inwiefern bist du als Evangelische im Stift Rhein dir als Exotin vorgekommen?
Wir waren so pro Jahrgang meistens so zwischen 2 und 5 evangelische Schüler. Von dem her, so exotisch war ich dann gar nicht. Aber je länger in der Schule war, also in der Oberstufe, ist dann immer weniger geworden. In der Unterstufe waren halt einfach auch viel mehr Schüler. Aber irgendwie war das cool, weil wir waren was Besonderes und wir haben dann immer Freistunden gehabt, wenn die anderen eben
die
katholischen Rallye-Unterricht gehabt haben. Und ich meine, ja, wir haben dann, glaube ich, 2 Jahre gehabt, da haben wir am Nachmittag, am Freitag in der 8. und in der 9. Stunde Rallye gehabt und alle anderen waren schon daheim. Aber ich habe einen total guten Religionsunterricht gehabt. Also ich war wirklich sehr, sehr zufrieden damit und deswegen sind wir da immer gern gekommen.
Wie ist das mit Ethikunterricht in Rhein? Gibt es das dort auch?
Ja, also vom Ethikunterricht, ich habe immer nur Erzählungen gehört und meine Klassenkollegen und Kolleginnen, die da dabei waren, waren auch immer sehr begeistert davon und haben das teilweise sogar zusätzlich zum katholischen Rallye-Unterricht gemacht, einfach um noch eine andere Perspektive zu kriegen. Ja, ich finde es sehr gut, ich finde, das ist unterstützenswert, aber ich glaube, es ist von jedem so die eigene Entscheidung, ob er lieber einen Religionsunterricht hat oder eher einen Ethikunterricht. Also ich habe, wie gesagt,
aber du hast dich jetzt als Evangelische nicht als so besondere Exotin gefühlt, oder?
Nein, wir waren eine coole Gemeinschaft. Wir waren eher, also exotisch, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist, wir waren halt was Besonderes. Oder sind uns zumindest vorkommen, als wären wir es, ich weiß es nicht.
Aber jetzt nicht dieses Gefühl, puh, ich bin diskriminiert, wenn ich muss am Freitagnachmittag in der achten Stunde alleine.
Überhaupt nicht, nein.
Okay. Gut, dann hätte ich noch eine Frage. Man meint ja, ihr möchtet die Welt retten, die unsere Generation irgendwie gegen die Wand fährt gerade oder auf den Abgrund zusteuert und so weiter. Und da sind wir im Bereich von Schuldzuweisungen und so. Oder deine Generation ist eben Partygeneration oder so. Aber inwiefern bist du mit deinen Fragen auch nach Dingen wie Religion, nach Dingen wie Sterben, Tod, Trauer, hast du dich als Außenseiterin erfahren oder erfährst du diese Zuschreibungen überhaupt als zutreffend? Deine Generation betreffend?
Ja, ich finde Zuschreibungen und so Pauschalisierungen immer eher schwierig, genauso wie Schuldzuweisungen innerhalb von Generationen, weil ich mir denke, ja, niemand hat es besser gewusst und jeder hat nach seinem besten Wissen und Gewissen gehandelt und ich halte da nichts davon zu sagen, dass meine Elterngeneration irgendwas verhaut hat auf dieser Erde. aber ja, natürlich Zuschreibungen haben ja sicher irgendwo immer einen Wahrheitskern. Das glaube ich schon. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass meine Generation nicht mehr gläubig ist. Ich glaube, wir, wenn ich das mal so sagen darf, wir sind eher Individualisten, haben ein bisschen so unser eigenes Ding. Ich glaube einfach, dass Kirche nicht mehr so wichtig ist, dass das eher in den Hintergrund rückt, zumindest was ich in meinem Freundeskreis mitkriege. Aber das heißt nicht zwingend, dass man sich nicht mit den klassischen Lebensfragen auseinandersetzt. Und ich weiß auch nur, dass ich mit einigen Freundinnen und Bekannten in meinem Alter auch über das Thema Tod und Trauer geredet habe, auch einfach weil ich das irgendwie eben gerade so durchlebt habe. Und ja, das war jetzt nichts, worüber man nicht reden hätte können. Und ich glaube, wir sind eine Generation, die sehr viel hinterfragt und sehr tiefsinnig auch sein kann. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nur die sind, die Party machen und oberflächlich sind. Und ja.
Also diese Tiefsinnigkeit, das ist irgendwie der Hintergrund zu dem, was ich zu Beginn unseres Gesprächs gesagt habe, dass meine Beobachtung ist, dass 13- bis 15-Jährige sich der Thematik Sterben, Tod, Trauer mehr aussetzen als die 30- bis 40-Jährigen, die halt Wichtiges zu tun haben. Und die Jungen, die in der Pubertät gerade ihr Gedankengebäude, ihre Weltsicht neu zusammensetzen, die fragen, wie ist das jetzt wirklich? Weil sie merken, die Antworten, die sie vorgesetzt bekommen haben, die können sie für sich so oder wollen sie für sich so nicht einfach stehen lassen oder behalten, sondern sie bauen das neu auf und deswegen setzen sie sich dem aus. Okay. Du sagtest aber auch, jetzt deine Generation, jeder so sein eigenes Ding.
Mhm, ja? Das Gefühl habe ich zumindest.
Und gleichzeitig sagst du aber, im Umgang mit Sterben, Tod, Trauer, brauchen wir dieses Miteinander und beschreibst dann auch, dass es gerade in deiner Generation, wenn es dann drauf ankommt, auch die Anknüpfungspunkte gibt. Und da sehe ich zum Beispiel auch den Wert einer christlichen Gemeinde und, oder einer Einrichtung wie der Kirche. Mhm. Ja. Deswegen bin ich in der evangelischen Kirche aktiv, weil ich sage, wir dürfen die Menschen in den Situationen nicht einfach sich selbst und ihren Dingen überlassen, die sich irgendwie im Baukastensystem dann schnell in der Not irgendwie zusammensuchen.
Ja, das finde ich ja total wichtig. Also es ist ja essentiell, dass es solche Einrichtungen wie Kirche gibt, weil es gibt genug Menschen, die in so einer Situation einfach am liebsten im Glauben irgendwie Zuflucht suchen und wo es einfach ja, extrem wichtig ist, dass es so was gibt. Mhm. Für mich war Kirche, muss ich ehrlich zugeben, nicht die erste Anlaufstelle. Mhm. Aber das soll bitte jeder so entscheiden, wie es für ihn passt. Also.
Ja. Na, es ist ja dann immer auch die Frage, ob es überhaupt ein passendes Angebot gäbe in der Situation. Und da ist wieder die Frage, inwiefern findet man die Andockpunkte. Ja. Ja. Ich schaue jetzt auf die Uhr. Es ist soweit, dass ich Danke sage für das Gespräch und ich sage auch Danke fürs Zuhören.
Ja, danke auch.
Ja. Denen, die das als Podcast hören, sage ich, bleiben Sie fröhlich und gesund. Nehmen Sie mit, Ihre Kirche ist neugierig auf Sie. Und außerdem bleiben Sie neugierig auf die nächste Folge von Kernöl für die Seele.